dass einfach die erste Folge im Prinzip fast schon so ein bisschen Bürokratie-Horror einfach ist. Und das gefällt mir einfach. Ich mag sowas. Das mochte ich damals schon bei diesem Asterix gegen Cäsar-Film.
Asterix erobert Rom. Passierschein A38.
Genau, das finde ich halt so fantastisch.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Loki ist nicht nur einer der charismatischsten Anti-Helden im Marvel Cinematic Universe, sondern auch eine erfolgreiche Serie auf Disney+. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass Lokis Lauras Liebling ist. Was für eine Alliteration. Und in diesem Sinne auch, hallo Laura.
Hallo Fabian.
Und wir beide sind nicht alleine. Wir haben auch noch dabei Tim Seifert, Redakteur von Featured. Hi.
Hi, ihr beiden.
Hallo, und ich bin Fabian Douglas. Schön, dass wir alle hier zusammen sind. Ihr habt jetzt euch schon denken können, wir reden natürlich über Loki heute. Aber meine kleine Eisbrecherfrage am Anfang, was war denn das Letzte, was ihr geguckt habt, abgesehen von den Sachen, über die wir heute reden wollen natürlich? Laura, vielleicht fängst du mal an.
Ich bin gerade mittendrin in der zweiten Staffel von For All Mankind auf Apple TV Plus und bin richtig begeistert, weil ich bin ziemlich spät jetzt bei dieser Serie gelandet, tatsächlich, weil ich am Anfang immer dachte, ach nee, nicht noch so eine Weltall-Serie und so weiter.
Das ist die mit, sag mal schnell, wo die...
Joe Kinnaman?
Nee, worum geht's?
Achso,
alternative Zeitlinie.
Darum, dass die Sowjets als erstes auf dem Mond gelandet sind und was das eigentlich für Auswirkungen hat. Und genau, da bin ich jetzt gerade in der zweiten Staffel und ich muss sagen, das ist tatsächlich geil anzusehen, weil tolle Bilder, also ist sowieso, Apple TV Plus ist ja immer so ein bisschen, also ich glaube, es haben nicht so viele Leute, deshalb können die mit größerer Power irgendwie raushauen, so, also es ist 4K auf jeden Fall. Und es sieht halt einfach richtig nice aus. Man muss halt das abends gucken, damit man auch die volle Mondlandschaft genießen kann. Aber es ist geil.
Das klingt doch gut. Und bei dir, Tim, was war es da?
Bei mir war es tatsächlich letzte Woche in einer Pressevorführung. Da habe ich Chaos Walking gesehen. Diesen Science-Fiction-Film mit Tom Holland und Daisy Ridley. Und ja, das war echt mal wieder, also abgesehen davon, dass es wieder toll ist, mal im Kino zu sitzen, war es echt ein ganz interessanter, cooler Film. So ein netter Sci-Fi-Flick einfach, mit einer ganz spannenden Prämisse, muss ich sagen.
Genau, das ist eine Adaption von einem Jugendbuch, ging auch ewig durch die Produktionshölle.
Ewig.
Ein Twist ist da ja, glaube ich, dass sich die Gedanken der Menschen außerhalb ihrer Köpfe als Bilderwolken manifestieren, ne?
Nicht wirklich Bilderwolken, obwohl es auch Bilder gibt, aber vor allem manifestieren sie sich dadurch, dass sie laut ausgesprochen werden im Prinzip von der Atmosphäre. Also, dass du im Prinzip halt keinerlei von deinen Gedanken für dich behalten kannst und es halt nicht Menschen, sondern Männer. Also nur die Männer werden sind davon betroffen.
Wie furchtbar. Oh Gott, das würde ja die Pubertät noch um einiges unangenehmer machen, als sie eh schon ist. Gut, dass das nicht bei uns in Wirklichkeit so ist. Klingt interessant. Ich bin gespannt, was du dazu schreibst. Also machst du eine Kritik oder was machst du dazu?
Ich werde wahrscheinlich einen Erklärtext dazu machen.
Oh, okay. Bin ich gespannt, was du dazu dann schreibst. Bei mir war das Letzte, was ich geguckt habe, BoJack Horseman. Ich weiß, bin sehr spät dabei. Wir haben da ja auch auf GKTV Merk bereits ein Video dazu gemacht. Die erste Staffel habe ich jetzt durch. Ich bin neulich mit dem Zug gefahren und da ist einem oft mal langweilig. Da habe ich dann die letzten Folgen der ersten Staffel nachgeholt und fange jetzt mit der zweiten Staffel an. Und ich hatte auch tatsächlich ein bisschen Probleme mit der Serie. Das ist Zeichentrick und es ist so eine alternative Welt, in der es anthropomorphisierte Tiere gibt, also halt Tierwesen. Die haben menschliche Proportionen, nur der Kopf ist dann halt das Tier und das ist sehr, sehr weird. Und man denkt ja bei Zeichentrick immer, ja, Kinder, witzig. Erstens ist natürlich die Serie nicht für Kinder, es geht um Depressionen, es geht um Drogenmissbrauch. Und zweitens ist sie auch nicht wirklich witzig. Sie ist sehr viel tiefgründiger und böser und da muss ich erstmal reinkommen. Und das ist ganz oft bei solchen Serien, auch bei Rick and Morty zum Beispiel. Aber irgendwann hatte ich es dann so und jetzt hat mich die Serie auch sehr gehuckt und ich freue mich, wenn ich mal wieder Zeit finde, da die zweite Staffel weiter zu gucken. Aber wir wollen ja heute nicht über irgendwelche ganz alten Kamellen oder irgendwelche neuen Sachen reden. Wir wollen heute ja über Loki, über die Serie Loki reden. Bevor wir das tun, erstmal ein wenig Werbung. Auf GigaTV Mac haben wir ja schon ein Video zum kommenden Resident Evil Reboot gemacht. Zum 25. Geburtstag der Survival-Horror-Reihe wird das Kultspiel aber auch noch als CGI-Anime-Serie adaptiert. Die Kollegen von Featured haben für euch alle Infos gesammelt, die zu Resident Evil Infinite Darkness von Netflix bekannt sind. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. So, und jetzt habe ich euch ein bisschen getrickt wie der Gott des Schabernacks. Wir reden nämlich jetzt gar nicht erstmal über Loki, wir reden über was ganz anderes, nämlich kurz noch über eine andere Serie. Als ich Anfang Juni nämlich ein paar Tage frei hatte, hat mir Laura eine Nachricht auf mein Handy geschrieben. Einfach nur hat sie geschrieben, schau Mare of Easttown, Punkt. Sky, Punkt. Also, ei. Ich habe tatsächlich jetzt für diesen Podcast die erste Folge nachgeholt. Und offensichtlich ist Laura sehr begeistert, auch was man so sieht, die Kritiker finden die richtig, richtig gut, falls ihr nicht wisst, was es ist. Mare of Easttown, das ist eine 7-teilige HBO-Miniserie, Krimi-Miniserie. Es geht da um die Polizistin Mare, deswegen auch Mare of Easttown, die eben in der gleichnamigen kleinen Stadt noch einmal einen ungeklärten lokalen Mordfall untersuchen soll und ein auswärtiger Detective unterstützt sie dabei. Die Ermittlungen sind natürlich bislang im Sande verlaufen, bis ein neuer Mord Easttown erschüttert. So, die erste Folge habe ich, wie gesagt, gesehen. Das war fast nur Character und Worldbuilding. Das ist eher ungewöhnlich, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, The Outsider, das ist ja auch so eine, in Anführungszeichen, Krimi-Miniserie auf Sky, die hat gleich mit einem Mordfall angefangen. Und so mein erster Eindruck war, ja, routinierte Krimiserie, jetzt nichts Weltbewegendes. Warum sollte ich da dranbleiben, Laura?
Also ich fand auch, sehr, sehr interessant, dass die komplette erste Folge im Grunde nur Erklärung ist. Ich glaube, es gibt positive Seiten und negative Seiten zu Mare of Easttown. Die positive Seite ist Kate Winslet, weil es ist einfach. Also ich liebe es, dieser Frau zuzuschauen, egal was sie macht. Aber in dieser Serie ist es nochmal besonders schön, weil sie halt einfach sie spielt eine sehr schwierige Person, die oft, sie ist halt eben die Detective und sie ist halt oft grenzüberschreitend tatsächlich. Hat natürlich selbst auch ein großes Trauma in der Vergangenheit, weil das natürlich alle Detectives haben müssen, was dann im Verlauf der Serie auch eine Rolle spielen wird, klar. Aber es ist einfach deshalb auch so schön, weil es so unverblümt ist. Also ich finde, die ganze Serie hat irgendwie, die hat nicht diese ganzen Filter drauf, sondern alle sehen so aus, wie sie aussehen. Das ist sehr depressiv manchmal dadurch natürlich irgendwo auch, ne, weil das ist definitiv nicht irgendwie Glamour und irgendwo in Kalifornien, sondern das ist in Pennsylvania, alles ist grau, alles ist ein bisschen scheiße. Die Leute leben ein ziemlich hartes Leben so. Und ich finde aber, dass dadurch, und ich gebe zu, und das ist einer von meinen Kritikpunkten, es gibt unglaublich viel Informationsdialog direkt am Anfang. Aber das legt sich dann Gott sei Dank so nach den ersten zwei Folgen. Und ich finde, die Charaktere tragen dich so dadurch. Und ich bin grundsätzlich aber großer Fan von so einer Art Krimiserie. Ne? Also ich habe die eigentlich alle gesehen, ne? Von Broadchurch bis hin zu Happy Valley, bis hin zu The Fall, The Killing, Die Brücke. Ich kenne sie alle. Und dementsprechend ist es so, dass die Plot-Twists, die, ohne jetzt zu spoilern, ne, also ich meine, ist klar, in so einer Serie gibt es Plot-Twists, die sind jetzt nicht immer so, dass du denkst, wow, das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen. Aber was mich halt durch die ganze Serie durchgetragen hat, sind die Charaktere. Und ich will einfach wissen, was mit diesen Leuten passiert. Und deshalb kann ich die Serie tatsächlich nur empfehlen, für jeden, der halt Bock auf so eine Krimiserie hat.
Okay, also natürlich ist mir in der ersten Folge auch schon aufgefallen, wie cool Kate Winslet das spielt. Oliver Käfer von Spiegel Online hat da so schön geschrieben, selten wurde schlechte Laune fesselnder gespielt. Also ja, sie ist nicht gerade der Sonnenschein, sondern eher das Gegenteil. Übrigens auch, sie ist Engländerin, oder? Also sie hat auf jeden Fall ja noch... Ja, gut, Gott sei Dank. Und sie spricht aber ein Delaho-Akzent, also halt das regionale US-Amerikanisch spricht sie da und sie ist die einzige, habe ich gelesen, die in den Drehpausen sich tatsächlich getraut hat, den wieder zurück in ihren englischen Akzent zu wechseln, was wohl für alle Beteiligten sehr ungewöhnlich war, weil normalerweise macht man das nicht, um so drin zu bleiben. Ja, das, also das, wie du schon gesagt hast, die Miniserie ist jetzt sehr figurenzentriert und natürlich hat jetzt die Mare, Detective Mare, auch irgendwelche psychischen Probleme. Da denke ich mir nochmal so, ja, mein, also bei in jeder Tatortfolge geht's gefühlt zur Hälfte um die psychischen Probleme von den Polizisten. Also eigentlich habe ich das alles schon mal gesehen. Weiß nicht. Mach's mir doch mal ein bisschen schmackhafter. Also es, ich meine, das ist natürlich jetzt gemein, weil die Serie ist handwerklich sehr solide. Also es ist jetzt nichts Flashiges, nichts irgendwie großartig von der Kameraarbeit. Es basiert tatsächlich, wie du schon sagst, so wahrscheinlich zieht das seine Faszination aus diesen Figuren. Das ja. ist natürlich etwas, was man schlecht beschreiben kann. Mhm. Aber du sagst wirklich, die Figuren sind so gut geschrieben, dass einem das tatsächlich dazu verleitet, da dran zu bleiben an den sieben Folgen.
Ich glaube, da würde mich jetzt auch mal interessieren, also ich meine, starke Figuren gibt es auch in mega vielen anderen Krimiserien. Was hebt genau diese Figuren oder die Darstellung von den Figuren, vielleicht auch die Beziehung zueinander so da von anderen Serien vielleicht ab, dass du sagen würdest, wow, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal oder das machen sie als, das macht das Ganze so besonders.
Mhm. Also das Alleinstellungsmerkmal ist definitiv zu allervorderst Kate Winslet. Muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wenn Kate Winslet in der Serie nicht mitspielen würde, wäre die nur halb so stark. Weil, ich weiß nicht, also die wird das in der ersten Folge wahrscheinlich schon so ein bisschen aufgefallen sein, dass sie dich einfach in so einen Sog reinzieht. Und das wird noch stärker über die Folgen danach. Vor allen Dingen deshalb, weil du willst ja auch normalerweise immer, gerade bei so Kommissaren, dass sie so ein bisschen die Gerechtigkeit auf ihrer Seite haben, ne? Und selbst wenn sie sich falsch verhalten, willst du, dass sie am Ende natürlich Recht behalten. Und ich sag mal so, also die Serie spielt damit definitiv. Und das ist das, was mich am Ende wirklich dazu, was mich drangehalten hat und was, wo ich dann gemerkt habe, okay, da haben wir auch nochmal eine Variation zu anderen Serien, wo es dann eben am Ende doch so ist, dass entweder der Kommissar, die Kommissarin zwar eben diese große Wunde der Vergangenheit haben, die sie dann eben überwinden müssen, aber am Ende immer moralisch gesehen auf der richtigen Seite stehen. Und das ist da unterscheidet sich die Serie.
Okay. Eine Sache wollte ich auch noch von dir wissen. Du hast es schon angedeutet, die Miniserie versprüht jetzt nicht gute Laune permanent. Also man blickt da schon in menschliche Abgründe. Es ist irgendwo auf dem Land, wo die Sachen halt alle verwittern und die Leute nicht die besten Jobs haben. Deswegen hat zum Beispiel auch ein Kritiker der New York Times der Miniserie vorgeworfen, nichts weiter als Elendspornografie zu sein. Also genau hat er das genannt. Mhm. Das ist so Middle American Miserabilism. Und tatsächlich, wenn man sich so die Zusammenfassung durchliest, das fühlt sich schon alles sehr elendig an. Ist denn die Serie wirklich so düster?
Definiere düster. Also es hat wirklich auch natürlich was damit zu tun, was man sich normalerweise so anschaut und was so das Limit von jedem ist. Ich finde schon, dass man bei der Serie öfters da sitzt und denkt so, nein, nicht das jetzt auch noch. Ja, weil das halt einfach irgendwie so, wie sagt man, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das ist diese Serie definitiv. Ich kann das verstehen, den Vorwurf, dass sie natürlich sich auch ein Stück weit da irgendwo so reinstürzen und das halt irgendwie auch zur Schau stellen, das Elend. Ich kann es aber am Ende tatsächlich nicht unterschreiben, sondern für mich ist es nicht ein voyeuristischer Blick da drauf, der auch so, also so ein lustvoller Blick da drauf, so haha, guck mal, wie elend diese Leute da leben, sondern es ist schon, sie versuchen schon ein realistisches Abbild zu geben und vor allen Dingen auch Empathie zu kreieren für bestimmte Personen, beziehungsweise manchmal erzählen sie es halt einfach auch nur. Es ist halt so, wie es ist. Ja, also da werden wahnsinnig viele Sachen aufgegriffen, irgendwie von Drogenmissbrauch zu sexuellen Übergriffen, zu verschiedenen, ja, also verschiedene, es ist echt schwierig, darüber rumzureden, ohne was vorwegzunehmen. Also es werden die Abgründe der Menschlichkeit irgendwo eben aufgezeigt, aber gleichzeitig wird es nicht zur Schau gestellt im Sinne von, das ist jetzt so schlimm und guck mal, wie gut es dir da jetzt geht. Das hatte ich nie das Gefühl.
Okay. Ist das so eine Serie, wo man dann danach erstmal irgendwie 10 Minuten Pause braucht oder gibt es in den Folgen auch tatsächlich noch irgendwelche Lichtblicke, an die man sich so klammern kann?
Es gibt Lichtblicke, ja, auf jeden Fall.
Okay, gut. Weil mit der Zeit hat sich das bei mir, bei meinem Film- und Seriengeschmack tatsächlich auch ein bisschen gewandelt. Nach einem harten Arbeitstag muss ich nicht unbedingt eine Serie gucken, nach der ich mich dann wirklich schlecht fühle. Aber okay, wenn du sagst, das ist absolut eine Empfehlung, insofern werde ich der Serie auch weiterhin noch eine Chance geben. Ich werde dann in die weiteren Folgen auch noch reingucken. Tim, haben wir dich auch überzeugt?
Es klingt auf jeden Fall mal ganz interessant und gerade so diesen Vorwurf, dass es zu düster wäre und quasi so Armutspornografie. Ich weiß nicht, das sind halt für mich auch immer so Vorwürfe, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, True Detective der ersten Staffel wurde ja auch nicht vorgeworfen, dass es zu düster ist und zu grimmig. Ich weiß nicht, also. Und vor allem gibt es ja auch schon genügend Serien, die für mich fast schon unrealistisch wirken, wie die Unterschicht oder die untere Mittelschicht dargestellt wird, wenn sie dann trotzdem in irgendwelchen riesigen Lofts wohnen oder ein eigenes Haus haben. Und dann wird mir aber erzählt, uns geht's sehr schlecht und wir leben im Existenzminimum. Und ich denke mir so, Jesus, also ich wäre froh, wenn ich so ein Haus hätte.
Ja, die Häuser sind natürlich teilweise im ländlichen Amerika auch sehr viel billiger als bei uns. Aber ja, das habe ich bei ganz vielen Serien und bei ganz vielen Filmen das Gefühl so, Mensch, so eine Wohnung hätte ich auch gerne. Aber ich meine, ist ja klar, in so kleinen Wohnungen wird halt auch schwieriger gefilmt, ne? Nun ja, welche Figur, du hast es vorhin gesagt, Laura, dass wir ja gerne das haben, wenn es der Hauptfigur, wenn die auf der richtigen Seite des Gesetzes ist und wenn sie am Ende recht hat, welcher Figur das total egal ist, ist Loki, 1A-Überleitung. Und über die Serie reden wir jetzt. Die Serie Loki spielt direkt nach den Ereignissen von Avengers 1. Vorbereitet wurde sie, das wisst ihr alle, in Avengers Endgame. Ihr erinnert euch bestimmt noch, Tony Stark und Ant-Man versuchen, den Raumstein zu entwenden, doch das geht schief und der gefangene Loki entkommt mit ihm. Und genau da geht es nahtlos in der Serie weiter. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diesen Podcast aufnehmen, sind 2 Folgen von Loki draußen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, keine Sorge. Jetzt zu Beginn reden wir erstmal spoilerfrei darüber. Loki war in der Eröffnungswoche die meistgesehene Staffelpremiere aller Zeiten auf Disney Plus, sagt Disney. Wie haben denn euch die ersten beiden Folgen gefallen, Laura?
Ich hatte gehofft, du fragst jetzt Tim als erstes. Also dazu muss man nämlich sagen, Tim, du hast die ja schon früher gesehen, richtig?
Genau. Ich hatte vorher
also schon verdaut.
Ja, soweit so gut. Beziehungsweise muss ich schon 2 Wochen länger auf die 3. Folge warten, was auch gar nicht so einfach ist.
Okay. Ja, weil, nee, also um das nochmal klar zu machen, also Fabian und ich, wir haben die Folge eben gerade geguckt, wir sind seit einer halben Stunde damit durch. Das heißt, es gibt noch ein bisschen was zu verdauen, tatsächlich, finde ich. Deshalb, Tim, fang du doch mal an.
Ja, also bisher hat mir das alles sehr gut gefallen. Also ich mag einfach auch, da wird ja diese Time Variance Authority eingeführt, von der Loki nach seinem Entkommen, nach Avengers 1, dann eben sofort eigentlich gekidnappt und in ihre Obhut gebracht wird.
Genau, ist kein Spoiler, das seht ihr in den allen Trailern, also davon müssen wir ausgehen.
Passiert sofort. Und dass einfach die erste Folge im Prinzip fast schon so ein bisschen Bürokratie-Horror einfach ist. Und das gefällt mir einfach. Ich mag sowas. Das mochte ich damals schon bei diesem Asterix gegen Cäsar-Film.
Asterix erobert Rom. Oder Asterix Passierschein A38.
Genau, das finde ich halt so fantastisch, wenn er da einfach durch die Mühlen der Bürokratie erstmal durchgewrungen wird und der ach so mächtige Loki halt erstmal so gegroundet wird. Dass man sich dann einfach mehr mit ihm befassen kann, weil er erstmal sich mit sich selbst befassen muss und so weiter. Und die ersten 2 Folgen öffnen einfach ziemlich rapide eigentlich, aber doch so, dass man sehr schnell das nachvollziehen kann, einfach sehr viel entwickelt neue Perspektiven, wie man auf das bisherige MCU blickt. Ich meine, das wurde auch schon ein bisschen mit WandaVision vorgearbeitet, tendenziell auch schon bei Doctor Strange, aber da noch nicht in dieser Fülle. Aber was da jetzt aufgemacht wird, das macht halt auch wirklich gespannt, in welche Richtung sich das MCU jetzt entwickelt. Und allein die, was ich wirklich fantastisch finde, ist diese Kombination aus Owen Wilson, der Agent Mobius, der Time Variance Authority spielt, und Tom Hiddleston, also die Schlagabtäusche und einfach diese Wortgefechte, die für mich auch ein bisschen Loki einfach ausmachen, einfach dieses gegenseitig necken, gegenseitig nach Schwachstellen suchen. Aber auf der anderen Seite muss er sich halt auch mit dieser neuen Autorität, die in gewissem Maße über ihn steht, so arrangieren. Das finde ich mega spannend. Mhm.
Das ist auf jeden Fall, würde ich auch jetzt sagen, das Highlight der Serie. Also alle Szenen mit Loki und Agent Mobius, beziehungsweise alle Szenen mit Tom Hiddleston und Owen Wilson. Die beiden haben ja schon im 2000 Ever-Film Midnight in Paris zusammengespielt. Also man merkt schon, dass sie eine gewisse Chemie haben. Also klar, Laura, du hast jetzt eben vor einer halben Stunde erst die zweite Folge geguckt. Insofern ist das natürlich gemein jetzt, aber jetzt einfach nur vom Bauchgefühl her. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du an die Serie gegangen bist, aber hat dich die Serie abgeholt? Ist das geliefert worden, was du dir erhofft hast?
Ja. Also ich finde grundsätzlich, also ich kann mich da nur anschließen, ich finde auch die Chemie zwischen den beiden richtig toll. Ich mag total gerne das Set-Design von der TVA. Also es ist ja so ein bisschen 70er mit einem Touch noch von 80ern und dann noch ein bisschen Art Deco drin und erinnert so ein bisschen an Wes Anderson manchmal, weil das ein bisschen absurd ist. Also man kann wahnsinnig viel entdecken die ganze Zeit irgendwie. Es gibt im Hintergrund eigentlich in jedem Bild irgendein Poster, wo irgendwas Schlaues draufsteht, so wie Tidy Timeline.
Miss Minutes.
Miss Minutes ist großartig. Also ja. Miss Minutes ist das Maskottchen der TVA. Darüber haben wir ja auch in dem Video schon berichtet, was wir gemacht haben zu der Loki-Serie, so als Vorausschau vor ein paar Wochen.
Du musst auch ein bisschen an die Fallout-Videospielserie denken, nämlich die haben ja da auch immer so ein Maskottchen, das so in Einspielern dann bestimmte Mechaniken erklärt. Und das ist eigentlich das wie so ein Wackelkopf-Mensch im Prinzip. Und das hat mich da mega dran erinnert.
Ja. So ein bisschen so auch so vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Brasil.
Ja.
Oder
ja.
Auch so ein bisschen Douglas Adams Reise per Anhalter durch die Galaxis, so diese ja. Überbordene Bürokratie, so ein bisschen wie das Gefühl hattest. Also gefällt mir sehr gut, dass es nicht wieder so dieses typische, sterile Zukunftsdesign ist, so keine Ahnung, Shield-mäßig, sondern dass es jetzt wirklich so einen eigenen Look hat. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, am Set-Design hat es mich auch ein bisschen an Legion erinnert. Kennt ihr die Serie? Ist auch eigentlich auf einem Marvel-Comic Mutanten.
Ist es mit Paul Bettany das? Oder ist es der Film?
Das ist der Film. Ich meine tatsächlich die Serie. Und das ist eine der surrealsten und interessantesten Erfahrungen, die man überhaupt machen kann. Also das ist eine von meinen Lieblingsserien. Die ist ganz, ganz großartig. Okay. Hauptdarsteller ist da Dan Stevens.
Okay. Wo läuft die?
Ich weiß offen gesagt gerade nicht, wo die läuft. Aber ich glaube, die gibt es sogar bei Disney Plus mittlerweile. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Ich google mal parallel und dann würde ich mal, während ich das mache, jetzt haben wir noch sehr abstrakt über die Serie geredet. Jetzt ist natürlich, wir müssen da jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil klar, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ich habe jetzt gerade geguckt, Legion gibt es, ach nee, das ist Action Horror, das ist nicht, glaube ich, Legion, das, was du meinst. Mit Paul Bettany, hast du gesagt?
Nee, das ist
Dan Stevens, der andere. Meine ich. Dan Stevens und Aubrey Plaza spielen mit, die ich ja sowieso verehre.
Oh, das heißt
toll, ja. Genau, im Sky Ticket und auf Disney Plus, wie du gesagt hast.
Ah ja.
Genau. Okay. Aber was ist denn das jetzt? Was ist denn Loki für eine Serie? Also bei WandaVision, das war so, das kann man sich irgendwie gut vorstellen, so ein bisschen ein Spin auf die typischen Sitcoms, Falcon and the Winter Soldier, war mehr Action. Was ist denn jetzt Loki für eine Serie, würdet ihr sagen? Ist das, ich würde sagen, es ist schon ein bisschen so fast so wie eine Detektivserie, oder?
Hat Anteile davon auf jeden Fall.
Zumindest jetzt in den ersten beiden Folgen. Das wird sich dann wahrscheinlich auch nochmal ändern, aber in den ersten beiden Folgen erging es mir zumindest ein bisschen so.
Definitiv, weil es ja auch ein bisschen so diesen Aspekt drin hat, den ja auch viele so Crime-Comedy-Serien eigentlich vor allem haben, dass wie Castle oder so oder Blue Color, White Color heißt die, glaube, dass so der Verbrecher angeheuert wird, um andere Verbrecher zu schnappen, so in dem Sinne.
Ja, es wirkt auch so ein bisschen, als gäbe es eben irgendwie so den Case of the Week immer, jede Folge. Also mal schauen, wie sich das jetzt eben noch weiterentwickelt. Ja, und es hat natürlich auch Mystery-Anklänge. Und man muss natürlich auch grundsätzlich sehr gut aufpassen, weil einfach wahnsinnig viele Andeutungen gemacht werden. Auch was zum Beispiel tatsächliche Mysteries aus dem wahren Leben angeht. Da hatten wir irgendwie ja auch schon ein bisschen im Video drüber gesprochen. Beispielsweise D.B. Cooper wird direkt in der ersten Folge eben vorkommen.
Das hat mir überhaupt nichts gesagt, das musste ich erstmal googeln, aber ich glaube, in den USA kennt das jedes Schulkind.
Ja.
D.B. Cooper ist ein weltbekannter, in den USA bekannter Verbrecher gewesen, der ein Flugzeug entführt hat und mit dem Lösegeld tatsächlich davongekommen ist. Niemand weiß, was mit dem Geld passiert ist und niemand weiß, wer D.B. Cooper wirklich war. Und tada, es war in Wirklichkeit Loki. So stellt es zumindest die Serie dar. Also ich musste erstmal googeln, tatsächlich, das hat es wirklich so gegeben, fand ich ganz witzig.
Und das Schöne daran ist, die haben sogar die Details beachtet, weil das Einzige, was man eben von ihm noch gefunden hatte, waren so ein paar zerfledderte Geldscheine in einem Fluss.
Ja.
Und am Ende, also das sieht man dann eben auch bei Loki in der Serie, wie das zu erklären ist.
Ja, genau. Also sehr, sehr cool, das Ganze, ja. Was ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Kritik mit reinzubringen, versuche ich das spoilerfrei zu machen. Also die Folgen gehen sehr lang, so um die 50 Minuten. Dafür wird es aber voraussichtlich nur 6 geben. Also so gern ich Zeit mit der Serie verbringe, das wird ziemlich schnell vorbei sein. Und aktuell fühlt es sich noch sehr an, als würde das Ganze mit der Handbremse fahren, beziehungsweise als würden sie noch sehr viel erklären müssen. Also es gibt, wenn ihr das nicht mögt, dann werdet ihr ziemliche Probleme mit der Serie haben, denn es gibt sehr, sehr viel Exposition-Dump. Also natürlich muss erklärt werden, wie die TVA funktioniert. Es geht um Zeitstränge, da muss natürlich viel erklärt werden. Und auch die ganze Technik von der TVA wird erklärt. Also klar, das ist irgendwie nötig, du musst es machen, damit auch wirklich jeder Zuschauer abgeholt wird. Aber manchmal stört es so, finde ich, ein bisschen so den Fluss der Folge. Vielleicht wäre da ein bisschen weniger mehr gewesen, aber gut. Und
ich fand es eigentlich ganz clever gelöst. Und vor allen Dingen, was ich gut fand, war, also und das ist ja auch so ein bisschen Exposition Dump, man muss ja eben auch über die Relevanz der TVA im weiteren Sinne sprechen. Also sprich, was bedeutet das denn irgendwie auch für die Existenz des einzelnen Superheldin?
Mhm.
Und ich finde, das machen sie eigentlich ganz intelligent durch diese smarten Schlagabtäusche, die dann immer wieder vorkommen.
Ja, ich finde eigentlich auch, dass es ziemlich gut halt eingebunden wird. Also es ist jetzt nicht so, als würde das irgendwie abgekapselt vom Rest der Handlung irgendwie so passieren, dass irgendwie Exposition gedumpt wird, sondern es passiert schon sehr organisch eigentlich innerhalb von Gesprächen oder sonst was. Aber ich stimme dir schon ein bisschen zu dafür, dass es halt nur 6 Folgen sind, werden eigentlich verhältnismäßig viele Fässer auch innerhalb von 2 Folgen schon aufgemacht. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass halt zum Schluss muss halt auf jedes von diesen Fässern halt auch wieder ein Deckel drauf gemacht werden, hoffe ich mal. Und dass halt nicht alles offen bleibt, weil das mich dann doch immer ein bisschen nervt oder ein bisschen zu einfach ist.
Aber vielleicht müssen ja auch Fässer offen bleiben für weitere Serien und Filme.
Da kommen wir bestimmt im Spoiler-Part drauf. Die Serie hat ja so als Prämisse diese Behörde, die hinter allem steht, die hinter den Kulissen schaltet und waltet. Und es geht um Zeitstränge, es geht um Zeitsprünge. Und dafür ist die Serie aber bislang, wie gesagt, die ersten beiden Folgen haben wir gesehen, bislang sehr harmlos. Also wir haben ganz selten, dass es mal aus dem Hauptquartier, aus der TVA-Zentrale hinausgeht. Die meiste Zeit verbringen wir tatsächlich da. Das ist jetzt in den ersten Folgen, ist das ganz nett. Also wir brauchen auch ein bisschen, um in dieser Welt natürlich warm zu werden. Wir müssen da ja auch erst eingeführt werden. Insofern ist das schon in Ordnung. Aber also das Szenario hat ja sehr viel größere Potenziale, sehr viel größeres Potenzial. Und noch habe ich nicht so das Gefühl, dass sie das Potenzial der Serie wirklich entfaltet haben. Das meinte ich auch vorhin mit der Handbremse. Insofern, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Aber ein bisschen müssen sie auch langsam in die Puschen kommen. Also ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr sehen von der Welt. Ich weiß nicht, wie ging es da euch?
Meinst du nicht, dass jetzt genau das Ende, ohne was zu spoilern, der zweiten Folge genau der so dieser Kickoff ist?
Ja, wahrscheinlich, ne?
Also ich denke das halt auch. Und ich muss halt auch sagen, wenn das jetzt sofort so losgekickt hätte und sofort in zig Zeitsträngen irgendwie rumgesprungen worden wäre, dann hätte ich mich auf jeden Fall drüber beklagt, dass ich mehr von der TVA hätte sehen wollen. Weil ich finde es tatsächlich interessant. Und wie Laura schon sagt, allein das Set-Design macht da irgendwie so eine eigene Atmosphäre, die irgendwie für mich bisher auch schon so ein bisschen den Ton angibt, wie man sich in der Serie zu fühlen hat. Und das fand ich ganz spannend, weil man muss halt immer noch bedenken, wir sprechen hier von Loki aus Avengers 1. Wir sprechen nicht von Loki, der in Infinity War Anfang, Thor 3. Wir sprechen ja nicht von dem. Und da muss man sich dann auch erstmal nochmal setteln. Wir sprechen hier von einem anderen Loki eigentlich, als den wir jetzt bis zum Schluss eigentlich kannten.
Ja, und das stimmt.
Den muss man da halt auch erstmal nochmal neu etablieren und man muss ihn in diese Kulisse reinsetzen, um was für diesen Loki das bedeutet, jetzt an dieser Stelle zu sein. Stelle, wo er eigentlich noch immer diese Allmachtsfantasien hat.
Ja, genau. Also fand ich auch gut, ne? Also, dass man da im Grunde genommen ihn auch nochmal einmal eben von diesem hohen Ross runterbringen muss. Und auch nochmal, ohne jetzt wieder zu spoilern, ihm klar macht, wo er so steht im Universum. Ich finde, das muss aber auch zu einer Loki-Serie dazugehören. Weil bei Loki diese Frage, was willst du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Warum tust du das? Das ist eine Frage, die stellt sich, finde ich, bei ihm automatisch und gleichzeitig, und das fand ich so intelligent in der ersten Folge, wird ihm dann ja auch nochmal klar gemacht, hey, du bist hier nicht der Protagonist der Geschichte. Aber was ja total die Metaebene ist, weil natürlich ist er der Protagonist in dieser Serie, aber bisher war er es halt einfach nicht. Und das finde ich, das macht so viele schöne Denkanstöße, wo man nochmal irgendwie so reflektieren kann, ah, okay, was weiß ich denn eigentlich über diese Figur jetzt schon? Was weiß er denn auch über sich selbst? Und diese philosophischen Fragen bei ihm, die gehören einfach, finde ich, mit dazu. Auch dieses, bin ich ein selbstbestimmtes Wesen? Das ist ganz klar, das kann eigentlich in diesem ganzen Marvel-Universum, muss er das behandeln, weil er derjenige ist, der sich am ehesten über sowas auch Gedanken machen wird. Und das immer auch mit so einem schönen Augenzwinkern, ne? Einmal mit diesem, einfach mal so einen Schritt zurücktreten und ironisch auf die Situation blicken, um zu sagen so, okay, das ist absurd.
Ich finde es gerade auf dieser Metaebene eigentlich ganz witzig, wenn man das jetzt mal so aus Filmsicht eigentlich sieht, ist ja die TVA fast schon wie so ein Cutter einfach beim Film, die einfach sagen, okay, die Figur passt jetzt eigentlich nicht mehr so in die Handlung rein und deswegen schneiden wir ihn einfach raus. Und im Prinzip ist Loki im Moment eigentlich eine rausgeschnittene Figur aus dem MCU, die jetzt halt so abseits des Ganzen eigentlich handelt. Das finde ich eigentlich eine ganz witzige Idee.
Das ist ein schönes Bild, ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da weiter drüber reden können, jetzt im spoilerfreien Teil. Ansonsten würde ich einfach sagen, gehen wir jetzt doch mal in den Spoilerteil hinüber. Also wenn ihr da draußen die Serie noch nicht geguckt habt und euch nicht spoilern lassen mögt, dann skippt doch einfach zum nächsten Kapitel weiter, beziehungsweise könnt ihr auch manuell vorspulen. Den Timecode dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, also das fand ich auch sehr cool gemacht, dass ich bin, jetzt muss ich gestehen, nicht so jemand, der alle Marvel-Filme sofort auswendig im Kopf hat. Ich habe mich da sehr gut abgeholt gefühlt, weil sie gerade in der ersten Folge ja auch nochmal schön zusammenfassen, Wer ist das für ein Loki? Wo steht er in seiner Charakterentwicklung? Was ich nochmal sagen wollte, in den anderen Marvel-Serien, also WandaVision und Falcon and the Winter Soldier, geht es ja auch oft um Trauer. Übrigens zu der Falcon-Serie haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Hört da doch mal gerne rein. Und Trauer ist auch in Loki ein wichtiges Element. Denn der Loki aus der Serie ist ja nicht der Loki, den wir, du hast ja schon gesagt, den wir zuletzt in Avengers Infinity War gesehen haben. Und jetzt ist es so die Frage, was meint ihr? Wird er den gleichen Redemption-Arc bekommen? Also wird am Ende von der Loki-Serie, wird es der gleiche Loki sein, wie gesagt, den wir auch vorher schon im MCU gesehen haben? Oder wird er noch ein bisschen mehr dieser Gott des Schabernacks bleiben? Was meint ihr?
Das ist eine super interessante Frage, weil wir sind ja jetzt Gott sei Dank im Spoiler-Fall. Ja. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, was eigentlich mit den verschiedenen Lokis, die es ja tatsächlich eben gibt, passieren soll nach dieser Serie. Weil ich glaube, dass wir jetzt halt einfach den Start des Multiversums sehen in der Serie, und dementsprechend glaube ich nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise den gleichen Loki bekommen, den wir schon kennen, der ja auch stirbt. Ja, also ich meine, der hat ja dann irgendwie danach, nach seinem Tod keine Weiterentwicklung mehr. Ich glaube, es
übrigens ganz schön, ich muss da kurz reingrätschen, wir sind bereits, das fand ich in der ersten Folge schon so witzig, wir sind bereits da in einer alternativen Zeitlinie, weil die Imitation von Captain America, die Loki da macht, das ist nicht die Imitation, die wir in Avengers gesehen haben. Das ist eine andere, das ist ein alternativer Take. Und allein dadurch wird ja schon angedeutet, das verläuft jetzt hier ein bisschen anders. Fand ich ein cooles Detail.
Aber die Frage ist auch tatsächlich, also wenn sie immer die ganze Timeline resetten, wo resetten sie das? Das habe ich mich nämlich genau gefragt, weil sie ja so bewusst eben diesen anderen Take genommen haben, ne, wo er sich lustig macht. Wo wird das resettet? Weil ja offensichtlich die Zeitreise der Avengers gehört ja zu dieser Sacred Timeline dazu, aus Gründen. Und eben, wo genau wird das resettet und was genau passiert aber eigentlich mit dem Loki dort? Also der bleibt dann einfach da, weil der Infinity Stone nicht zu ihm rutscht. Also wie muss ich mir das vorstellen im Grunde genommen? Also wo wird da resettet? Also kommt dann Hulk nicht durch die Tür durch? Oder, weil das gehört ja auch wiederum irgendwie zur Sacred Timeline, nimmt er den Stein und kann einfach nicht wegzoomen?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dazu wird es nie kommen, oder Tim, meinst du?
Nee, denke ich auch nicht, dass das jetzt nochmal großartig aufgerollt wird.
Nee, ich glaube auch nicht, dass es aufgerollt wird, tatsächlich. Aber es sind ja trotzdem, also ich meine, das ist ja immer so, wenn man halt irgendwie über Zeitreisen redet, da gibt es immer irgendwo lose Enden, wo man sich dann irgendwie solche Fragen stellt und denkt, ja, Moment. Aber deshalb, also ich meine, okay, angenommen ist es so, Hulk kommt durch die Tür, weil es gehört zur Timeline, weil sonst hätten sie den Infinity Stone ja dort eben irgendwie mitnehmen können. Das heißt, der landet irgendwo bei Loki, aber der kann ihn nicht mitnehmen, und irgendeiner von den Guards dort hebt ihn halt wieder auf, und der Stein und auch der Loki machen die gleiche Reise wie vorher. Okay, dann haben wir diesen Loki immer noch weiter in dieser Timeline, und das ist ja auch der Loki, der dann eben den ganzen Redemption-Arc macht und dann am Ende stirbt. Und jetzt haben wir alleine dadurch schon doch ein Multiversum gebaut, weil es jetzt diesen anderen Loki gibt in der TVA, der ja am Ende sterben muss, weil sonst hast du ein Multiversum. Und das ist ja auch Loki klar. Und deshalb glaube ich ja jetzt nicht, dass das Ende der Serie so sein wird, dass wir einen Loki haben, der einfach freiwillig sagt, ja Leute, das ist jetzt mal, also wir hatten eine gute Zeit, ihr müsst mich jetzt halt wegseppen.
Aber das ist ja noch gar nicht gesagt. Also im Prinzip weiß man ja noch nicht, was sie eigentlich mit den Varianten machen. Wir haben das nur einmal gesehen, weil der Typ, dieser, ich glaube, es war ein Banker oder so, der sich geweigert hat, da sich eine Nummer zu holen und dann weggeseppt wird im Prinzip. Aber wir wissen noch nicht, was eigentlich passiert, wenn man nicht schuldig gesprochen wird, ob diese Variante dann vielleicht sogar einfach Teil von der TVA wird und du einfach ein Mitarbeiter wirst, da in einem von den Büros. Wer sind überhaupt die ganzen Leute, die da arbeiten?
Ja. Aber allgemein, also in den Comics sind das Klone, glaube ich, ne?
Im Comic sind das Klone und die sind alle Mobius eigentlich.
Ah. Ja, aber in dem Fall sind es ja offensichtlich nicht Klone.
Ja.
Und oder haben sie irgendwie ein Zeitgefängnis, wo sie die Leute halt wegsperren? Ich weiß es nicht. Ja.
Also tatsächlich, ich glaube, sie werden irgendwie die Zeitlinie insofern reparieren müssen, dass alle Filme nach Avengers 1 auch wieder so passieren, wie sie passieren sollen. Aber gleichzeitig wird uns irgendwie der Loki erhalten bleiben, weil Loki ist so eine starke Figur, die will, glaube ich, Marvel nicht aufgeben, sondern sich irgendwie so in der Hinterhand behalten. Da deswegen ja auch die, wir sehen das ja in der zweiten Folge, dass es ganz viele verschiedene Loki-Varianten gibt. Eventuell bleibt uns eine der Loki-Varianten erhalten. Naja, also ich bin gespannt, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber irgendwie so werden sie einen Mittelweg nehmen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ganz viele ist im Moment ja noch zu viel gesagt. Wir wissen bisher von 3. Loki aus dem regulären MCU, der stirbt durch Thanos, dann Loki jetzt der Serie und eben neue Loki.
Nee, wir wissen aber von mehreren, weil er ja am Anfang die Bilder zeigt.
Ja, aber ich glaube, was Tim meint, die sind dann alle gesappt worden, also resettet worden. Also es gibt sie nicht mehr. Aber also die Möglichkeit hat es gegeben.
Soweit wir wissen. Ich meine, es könnte noch immer sein, dass sie halt in irgendeinem Zeitknast von der TVA rumsitzen. Das wurde ja bisher noch nicht aufgelöst, wie gesagt.
Aber wie verlogen ist es eigentlich, dass sie Loki sagen, also und da sind wir ja wieder bei Lügen und Wahrheit und das ist ja so ein großes Thema bei Loki, der alte Lügner. Dass Mobius ihn anlügt, ne? Also offensichtlich spielt er ja eine größere Rolle und ihm wird aber am Anfang erstmal irgendwie so ein Dämpfer gegeben, ne, damit er eben nicht mehr diese Weltherrschaftsfantasien hat. Und ihm wird dann irgendwie so gesagt, du bist hier nur, was sagt der Pussycat? Es gibt so die Großen, die wir jagen, aber ey, ganz ehrlich, ich meine, du eigentlich hier so ein überhaupt total irrelevant. Das ist ja das Schlimmste, was du Loki sagen kannst, ne? Dass er irrelevant ist. Mhm. Und das ist er ja ganz offensichtlich nicht.
Naja, nicht auf die Weise, wie es vielleicht in dem Moment gemeint ist, aber so wie Loki sich selbst sieht, und er sieht sich ja schon als eigentlich eines der mächtigsten Wesen so im MCU, und auf die Weise ist er natürlich schon nicht so wichtig, weil es einfach selbst der kleinste Beamte der TVA kann ihn halt mehr oder minder leicht außer Gefecht setzen.
Ja, aber eben ja nicht. Das ist ja genau das. Also ich meine, zu dem Zeitpunkt weiß Mobius ja eben schon, dass sie eben eine Variation von Loki jagen, die sie nicht im Griff haben und die sie auch nicht kontrollieren können.
Aber dieser Loki ist ein anderer Loki. Also das heißt...
Ich weiß einerseits, was du meinst, aber andererseits ist es, glaube ich, also es ist Taktik, ne? Es ist Taktik von Mobius, ihm zu sagen, du bist irrelevant, weil er ihn gangbar machen will und
er will halt seinen Ehrgeiz erwecken in dem Sinne. Also ich meine, das sagt er ja, glaube ich, in einer Szene sogar relativ offen.
Ja. Naja, er gibt ihm die Wahl, warum er es macht. Entweder hat er Mitleid oder er will ihn manipulieren.
Was ich auch sehr schön fand in der ersten Folge, das war so eine Metaebene. Sie haben es dann in der zweiten Folge noch direkt ausgesprochen, dann fühlte ich mich dann nicht mehr so schlau, weil sie es ausgesprochen haben. Und zwar, das Ding von Loki ist ja, er will den Menschen den freien Willen nehmen, weil er sagt das ja in der ersten Folge so schön, also die Erfindung des freien Willens oder die Erfindung der freien Wahl ist eigentlich was Schlimmes, weil es uns unter Druck setzt, weil wir die ganze Zeit eh immer nur falsche Entscheidungen treffen. Und wenn es doch einen gäbe, der das für uns macht, dann wäre alles besser. Und dann passiert genau das, nämlich die TVA, das wird dann ja in der zweiten Folge wird dann ja genau ausgesprochen, die TVA hat ja genau das gemacht. Es gibt diesen wahren Zeitstrahl, die Sacred Timeline, und alles ist schon prädeterminiert. Und du hast in diesem Sinne eigentlich keinen freien Willen. Es kommt, du hast natürlich schon irgendwie einen freien Willen, beziehungsweise es kommt dir so vor, aber alles, was du machst, ist bereits entschieden oder haben halt die Timekeeper im Hinterzimmer ausgewürfelt. Und das ist ja genau das, dass Loki da eben vor Augen geführt wird. Klar, du kannst sagen, der freie Wille ist ganz furchtbar und Entscheidungen zu treffen ist schlimm. Und natürlich kannst du behaupten, wenn das jemand anders für dich machen würde, wäre alles viel leichter. Aber das ist nur, solange derjenige in deinem Sinne entscheidet. Sobald der andere sagt, ja, aber ich mache jetzt etwas, was dir gegen den Strich geht und du musst es eigentlich befolgen, dann ist es nämlich ziemlich kacke, keinen freien Willen zu haben. Und das wird da sehr schön gespiegelt, dass Loki genau vor die Konsequenzen seines eigenen Weltbilds gestellt wird, was vielleicht, ich weiß es nicht, auch so ein bisschen so ein Denkprozess in ihm anstößt. Fand ich ein cooles Detail.
Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, diese Diskussion über den freien Willen, ne? Also ich meine, klar, für Loki ist es ganz klar, wenn er anderen Leuten seinen Willen diktiert, dann ist alles okay. Aber wehe, irgendjemand diktiert ihm irgendwas auf. Und ich glaube auch tatsächlich, also ich fand in der ersten Folge diesen Moment, wo er versteht, erinnert euch daran, irgendwie, wenn er so die Schublade aufmacht und da liegen halt einfach wie so kleine Spielzeuge, halt so, weiß ich nicht, 10, 12 Infinity Stones da drin rum. Und er geht halt einfach, er schaut so auf und hat diesen, es rattert so in ihm und er guckt dann irgendwie so hoch und guckt auf diese Timeline auf diesem Fernseher und fragt dann irgendwie so, ist das hier die größte Macht des Universums? Ja, vermutlich. Und das ist halt, ich glaube, das löst halt immens viel in ihm aus irgendwie. Und das bewirkt ja auch dann, dass er tatsächlich auch wieder zurück in dieses heißt es, Timeline Theater, wo sie da sitzen irgendwie und sich das irgendwie anschauen, dass er da wieder hin zurückgeht und dann irgendwie weiter verhandelt mit Mobius, weil er gerade verstanden hat, einerseits, okay, die TVA in Sachen freien Willen, ich habe hier eigentlich keinen freien Willen mehr, aber... Und da kommt wieder der klassische Loki durch. Ich könnte mich jetzt da reinfuchsen. Und was passiert denn, wenn ich die TVA von innen heraus beherrsche und dadurch wieder meinen freien Willen mir zurückhole? Also ich meine, der plottet ja schon wieder die ganze Zeit, um zu gucken, wie er sich einen Vorteil verschaffen kann. Und dieser Erkenntnismoment, das ist wahnsinnig geil gespielt von Tom Hiddleston tatsächlich. Du siehst es in seinen Augen, du checkst so richtig, aha. Hier ist jetzt ein Puzzleteil in den Platz gefallen.
Ja, diesen Moment fand ich auch fantastisch, weil du halt wirklich merkst, dass es einfach auch durch das Schauspiel so klar wird, wie groß diese Enthüllung eigentlich ist. Das wird ja fast schon nebensächlich behandelt. So, ja, das sind Infinity-Steine und wir benutzen die hier in der Behörde auf der untersten Beamtenebene als Briefbeschwerer, was bisher so im MCU so das Mächtigste war, was es überhaupt gibt. Und genau diesem Moment wird halt so geil dargestellt, wie es ihm einfach plötzlich so zum ersten Mal vielleicht bewusst wird, wo er sich wirklich befindet und wie krass das ist. Und ich finde es auch mega witzig eigentlich, wie es dann so dargestellt wird, wie er ja gar nicht mal so versteckt dann versucht, ja, könnte ich jetzt eine Audienz mit den Zeithütern eigentlich bekommen? Also den Leuten, die eigentlich die offenbar die mysteriösen Figuren, die TVA beherrschen, beziehungsweise den wahren Zeitstrahl festsetzen.
Interessante Frage an euch, finde ich. Glaubt ihr an die Unfehlbarkeit der Timekeepers?
Nein, ich glaube da nicht dran.
Ich meine, ich glaube überhaupt nicht an Unfehlbarkeit in irgendeiner Form. Also erst recht nicht bei irgendwelchen Timekeepern, die meinen, es gibt eine wahre Sache.
Witzigerweise ist ja, in der ersten Folge haben wir dieses Propagandafilmchen gesehen und am Ende ist so das Motto der TVA, so wie es schon immer war, immer, mir fällt jetzt gerade spontan nicht ein, wie es auf Englisch heißt, und das ist ja gelogen. Also es ist ja nicht so, dass es schon immer nur den einen Zeitstrang gab, sondern es gab ja ein Multiversum, es gab ja diverse Zeitstrahle und es gab eine Zeit vor der TVA. Insofern ist die TVA macht sich da ein bisschen wichtiger, als sie ist. Und es ist ja nicht gesagt, dass man nicht auch noch wieder dahin zurückgehen könnte. Und das ist jetzt die schöne Überleitung, denn wir haben also die Infinity-Steine, die wertlose Briefbeschwerer sind, ein Zeichen, dass wir jetzt auch in einer neuen Phase sind. Und eine neue Phase bedeutet ja auch ein neuer Oberbösewicht. Wer ist das? Viele Fans spekulieren ja schon da draußen und glauben, dass Kang der Eroberer in Wahrheit hinter der TVA steckt oder zumindest in Loki eingeführt werden könnte. Das ist natürlich schon krass spekulativ und die Indizien dafür sind auch eher dürftig. Glaubt ihr das denn, dass Kang irgendwie was damit zu tun hat?
Ich glaube tatsächlich schon. Also, weil es ist nicht schon bestätigt, dass er auf jeden Fall, er wird ja eine Rolle spielen, ne?
Und, also er hat es nicht gesagt, aber also es gibt Medienberichte aus seriösen Quellen, die sagen, uns wurde gesagt, uns haben Quellen gesagt, dass Kang der Eroberer in Ant-Man and the Wasp Quantumania auftauchen wird. Der Schauspieler an sich hat es, glaube ich, noch nicht bestätigt, aber das ist etwas, was wir, glaube ich, mit hoher Wahrscheinlichkeit als gegeben voraussetzen können.
Übrigens ist der ich weiß nicht genau, was er macht, Rasenmähen oder was ähnliches, oder er sägt die Hecke oder so, er ist jetzt direkt wieder vor meinem Fenster, wenn das das Geräusch ist im Hintergrund, was ihr hört. Da.
Ich höre gerade eigentlich nichts.
Okay, dann höre nur ich das. Das ist sehr gut. Dann hoffentlich hört man es im Podcast auch nicht, Leute. Dann werde nur ich davon abgelenkt. Ich glaube schon, gerade, also dadurch, dass in der TVA die Timekeeper, dass der eine von denen so eine Ähnlichkeit irgendwie mit Kang hat, so wie wir ihn kennen.
Mit dem Schauspieler Jonathan Majors.
Ja, aber auch mit dem, wie er im Comic aussieht. Mhm. Also ich finde, da gibt es ja eine Ähnlichkeit. Da könnte man ja schon einfach irgendwie darauf kommen zu sagen, irgendwie, es ist schon relativ wahrscheinlich, dass es irgendwie da einen Zusammenhang gibt. Vor allen Dingen verdichten sich jetzt im Moment gerade die Hinweise, würde ich sagen. Deshalb, also ich glaube sowieso daran, jetzt so wie sich nach den ersten zwei Folgen das eben irgendwie so offenbart hat, dass die TVA, dass wir dem Ende der TVA zusehen werden in der Serie. Und dann ist ja die Frage, was kommt denn danach? Also ich meine, klar, Multiversum, okay. Aber es muss ja dann wahrscheinlich auch wieder Instanzen geben, die versuchen werden, dieses Multiversum für sich auszunutzen. Und wer könnte das denn am besten sein? Also wer könnte das besser sein?
Naja, also in den Comics ist ja Kang selber ein Zeithüter in dem Sinne. Also er ist eigentlich ein vierter Zeithüter.
Und glaubst du nicht, dass er da dass er jetzt der Einfachheit halber eben in der Serie einer von den dreien ist? Das glaube ich nämlich.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass er vielleicht jemand ist, der die drei im Hintergrund vielleicht lenkt oder falsche Informationen streut. Wir wissen ja auch noch gar nicht, woraus beziehen die Zeithüte ihre Informationen, um die heilige Zeitlinie festzulegen. Also ist das einfach nur, wir stellen uns so vor, dass es so sein sollte, oder haben die da irgendwelche Hinweise darauf oder irgendwo, wo sie diese Information herbeziehen, was die heilige Zeitlinie sein sollte?
Ja, von diesen Leuten, die in diesen Pools liegen Minority Report. Das ist so, es war sofort mein Bild, ne? Als ich das gehört habe. Okay, die haben so eine Vision, wie die Timeline aussehen soll. Und ich so, ja klar, ja, ich weiß, wie das aussieht, habe ich schon mal gesehen.
Könnte sein, ja. Aber glaubst du wirklich, dass die TVA nach der Serie im Prinzip sofort wieder abgeschafft wird und mit dem Multiversum? Nämlich, ich meine, im Prinzip können sie ja noch immer als regelnde Instanz im Multiversum existieren, die...
Ja, ich glaube, sie werden noch weiter existieren, weil du kannst so eine Riesenorganisation ja nicht einfach von jetzt auf gleich... oder natürlich könntest du es, ne? Du könntest sie komplett abschaffen und zersplittern. Aber ich glaube, dass wir so eine taumelnde TVA haben, die dann versucht, die Kontrolle wieder zu erlangen und dadurch dann halt auch immer wieder irgendwie eine Rolle spielt. Und die TVA, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, weil ich hatte das auch alles, ich bin ja nicht so der große Comicleser, ne? Und ich hatte das alles für das Video nur recherchiert. Die TVA ist ja auch in manchen Instanzen tatsächlich auch eine antagonistische Kraft. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die TVA in Zukunft als antagonistische Kraft teilweise empfinden werden.
Sie ist so ein bisschen, so habe ich das empfunden, als so dass das Lawful Evil, also sie halten sich an die Gesetze, aber die Gesetze können natürlich auch mal gegen dich ausgelegt werden. Also ich glaube, in den Comics stellen sie auch einige der Marvel-Helden vor das Zeitgericht, nenne ich es jetzt mal. Und wie das ausgeht, wenn man da verliert, beziehungsweise wenn man da zum Resetten verurteilt wird, das haben wir ja jetzt in Loki gesehen. Insofern können sie natürlich, wenn sie dich auf dem Kieker haben, schon ein sehr, sehr, sehr mächtiger Antagonist sein.
Ja, also was ich halt interessant finde, wie du schon sagst, sie sind halt in dem Sinne Lawful Evil, sie befolgen die Befehle, egal eigentlich die Konsequenzen. Und dann kommt es natürlich sehr drauf an, wer führt sie an. Und es gibt ja in den Comics nicht nur die Zeithüter, sondern im Prinzip ihren antagonistischen Gegenpart, die Zeitverdreher, die in den Comics auch lange Zeit sich für die Zeithüter ausgeben. Und das könnte natürlich auch so ein Dreh sein, den die Serie auch aufnehmen könnte. Also dass im Prinzip die TVA die ganze Zeit den Befehlen von dem Bösen im Prinzip folgen und eine Zeitlinie am Leben halten und sich nur auf eine Zeitlinie konzentrieren, obwohl das vielleicht gar nicht so sein sollte. Vielleicht ist das Multiversum eigentlich der Normalzustand.
Ich habe immer so ein bisschen, also ich finde, das hatte ich nämlich auch schon gehört, aber ich habe immer bei den Filmen so ein bisschen den, oder beziehungsweise in der Vergangenheit die Erfahrung, dass das, was in den Comics passiert, ja immer ungefähr 100-mal so kompliziert ist, wie das, worauf sie es dann einstampfen, wenn es dann irgendwie auf den großen Screen landet. Deshalb habe ich so ein bisschen den Verdacht, die Time Twister, die Time Keeper, ich weiß nicht, ob sie dieses Fass tatsächlich aufmachen, ob sie da irgendwie eine Doppelung machen oder ob sie tatsächlich sagen, nee, die werden zu den Time Twistern.
Das wäre natürlich auch interessant. Oder sie sind schon zu den Time Twistern eben geworden.
Also, oder noch was ganz anderes. Ich meine, der Begriff fällt ja in der ersten Folge, der Time Twister. Nur ist der Time Twister keine Person, sondern ein Gerät, das der Agent Möbius verwendet, um Loki wieder zurückzuspulen, nenne ich das mal. Es könnte natürlich auch sein, dass, ich meine, das ist, wenn du so ein Gerät hast, das ist schon ziemlich mächtig. Ich habe dann auch so eine Theorie gelesen, dass eventuell Loki sich diese Geräte aneignet und dann wird er quasi zum Time Twister, zum Zeitverdreher. Könnte auch sein. Genau. Also ja, dass sie das Fass aufmachen, so, weil vor allem, wenn du das das Fass aufmachst mit den Time Twistern, dann musst du ja eigentlich auch noch das Fass aufmachen, also zumindest in den Comics. Wer hat denn die Time Twister dann wiederum erschaffen, beziehungsweise wo kommen die her? Und das hat dann ja irgendwie kein Ende. Insofern, also nur weil etwas im Comic passiert ist, heißt es ja nicht, dass es dann auch so 1:1 im MCU umgesetzt wird. Also ich bin da sehr gespannt, was da draus wird.
Ja, auf jeden Fall nicht. Ja. Auf jeden Fall ja nicht 1:1, das meinte ich auch gar nicht, aber es ist trotzdem immer interessant zu sehen, wie diese Sachen, die in den Comics existieren, angepasst werden für die Serien und die Filme. Ja. Und in gewisser Weise haben sich die Marvel-Macher da ja schon viele Sachen gegriffen, wo auf dem Papier so kompliziert sind, dass man sich so denkt, ja, das kann nicht so umgesetzt werden. Ich finde allein schon das Sammeln von den Infinity-Steinen über die ganze Zeit, Auslöschen von dem Universum, Zeitreisen und so weiter, das hätte man ja, als das Ganze losging mit Iron Man, hätte man nicht gedacht, dass sie sich solche, ich sag mal, abgespeisten Story-Stränge aus den Comics greifen und die dafür ihre Mittel benutzen. Also,
ja, das macht Sinn. Ne? Das, klar, ja, also wenn man da zurückschaut und diese aufwendige Erzählung irgendwie betrachtet, dann kann das schon sein, dass es jetzt über die nächsten Phasen irgendwie eine größere Rolle spielt. Ja, es ist auf jeden Fall super spannend irgendwie. Wobei, was ich ja auch interessant finde in den Comics, ist es ja tatsächlich so, dass eben unsere Ravina Renslayer, die Judge, dass die tatsächlich ein Verhältnis hat mit Kang. Du hast ja auch nochmal dazu, also falls das was wäre, was tatsächlich eine Rolle spielen sollte in den Verfilmungen, es ist ja auch nochmal interessant zu sehen, inwieweit sie tatsächlich vielleicht auch nochmal eine Doppelagentin sein könnte. Ich weiß gar nicht, habt ihr Supernatural gesehen?
Nicht komplett, aber ich glaube, es ist Staffel 11 oder 12, also gerade als Lucifer-Sohn irgendwann dazu kommt.
Ja. Ja.
Da bin ich irgendwann dann ausgestiegen, weil es einfach die Staffeln zu lang sind. Ich habe keine Zeit mehr für sowas.
Same. Aber mich erinnert es teilweise so ein bisschen daran. Weißt du, dieses ganze Szenario, okay, es gibt Gott, also als dann eben, als die Engel dann irgendwie eingeführt werden. Und es gibt Gott, aber keiner hat so richtig Kontakt mit Gott und keiner redet mehr mit Gott. Man weiß nicht so ganz genau, ist er noch da? Has he left the building? Oder wo ist er eigentlich? Mit wem redet er? Und daran erinnert mich das so ein bisschen, dieses Konzept irgendwie von einem Judge, der dann irgendwie, oder einer Judge, die dann halt irgendwie erklärt, naja, ich setze es jetzt hier durch, was die sich irgendwie ausgedacht haben. Und dann gefragt wird, naja, und hast du Kontakt mit denen? Und dann so, ja,
weiß nicht. Stimmt, also ich habe auch kürzlich, ich weiß nicht, ob ihr die Serie auch gesehen habt, diese Amazon-Serie Good Omens.
Ja, genau.
Und da ist es ja auch ein bisschen so, dass die Engel im Prinzip eine ganz harte Linie eigentlich fahren und eigentlich die ganze Zeit nur Lust haben, endlich mal einen Krieg mit den Dämonen anzufangen, weil das Gott sagt. Aber im Prinzip weiß niemand, im Prinzip gibt es einfach nur diese oberste Etage der Engel, Die sagen, das will Gott, aber sie haben selbst, es gibt eigentlich gar keinen Beweis dafür, dass sie überhaupt jemals mit Gott gesprochen haben in den letzten 2000 Jahren, so in dem Sinne. Ja. Und ob die einfach ihre eigene Agenda durchsetzen.
Ja. Das ist auch, ich finde, das ist aber hart abgeguckt von Supernatural. Also Diskussion am Rande.
Stimmt. Ist auf jeden Fall richtig spannend, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Das wollte ich auch nochmal euch fragen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Also es wird ja auf jeden Fall in Richtung Multiversum gehen. Der Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness spielt das ja schon an. Und genau das wurde ja auch in der ersten Folge schon angeteasert. Miss Minutes sagt das ja in diesem Informationsfilmchen, dass das zu Madness führt und zu einem Multiversum. Da haben wir wieder die beiden Begriffe. Und auch der Drehbuchautor von der Loki-Serie ist Michael Waldron. Und das ist der gleiche Drehbuchautor, der auch am Doctor Strange-Sequel mitgeschrieben hat. Also wenn er klug ist, was ich ihm jetzt einfach mal unterstelle, dann wird er die ein oder andere Brotspur jetzt schon in der Loki-Serie ausgestreut haben. Einige Fans glauben zum Beispiel, dass diese Reset-Charges, die sind ja erst orange und dann werden sie so lila, dass das schon irgendwie ein Hinweis ist. Dann bei Doctor Strange ist lila die Farbe von dunkler Magie. Also dass quasi mit dunkler Magie der Zeitstrang wieder begradigt wird. Und jetzt ist so meine Frage, was glaubt denn ihr, woraus wird es hinauslaufen? Also auf der einen Seite, klar könnte man sagen, es wird auf jeden Fall zu einem Multiversum kommen, aber ist das quasi etwas, dass die Helden gegen den Willen der TVA umsetzen? Oder eher im Gegenteil, ist irgendwie die bösen Mächte hinter den Kulissen bringen es dazu, dass es ein Multiversum gibt und unsere Helden müssen dann in künftigen Filmen, künftigen Serien dazu bringen, dass wir wieder einen Zeitstrahl haben. Das finde ich auch eine interessante Überlegung, weil auf der einen Seite ist natürlich ein Multiversum, hat irgendwie mehr Freiheiten, aber für ein kohärentes Marvel Cinematic Universe ist, glaube ich, einfacher, wenn es nur einen Zeitstrahl gibt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ich bin völlig für das Multiversum. Jetzt habe ich beides gemischt, ne? Englisch und Deutsch. Multiversum. Ich bin dafür. Tim?
Ich bin eigentlich auch dafür, weil es einfach auch aus erzählerischer Sicht einfach Sinn macht, um mal wieder ein paar interessante Stoffe, die nicht gekoppelt sind an den MCU-Kanon, einfach mal wieder ein bisschen zu bringen, was das Ganze mal wieder ein bisschen spannender, ein bisschen mehr Abwechslung vielleicht auch reinbringen könnte, auch den Machern einfach mal ein bisschen mehr Freiheiten noch erlauben würde, ohne dass sie sich jetzt an alle vorherigen Ereignisse halten müssen. Aber wie Fabian schon sagt, es wird halt interessant, wie die Helden selbst Position dazu beziehen. Obwohl man halt auch bedenken muss, nicht jeder ist halt die TVA. Und für unsere Helden wäre das natürlich bedeutend moralisch fragwürdiger, wenn sie im Prinzip dazu ausziehen würden, andere Multiversen zu zerstören, was bedeutet, dass sie im Prinzip ja Menschen wie sich selbst, die im Prinzip ihr Leben normal gelebt haben, töten würden. Ja. Auslöschen würden. Ja. Und damit müssten sie halt dann auch erstmal klarkommen, beziehungsweise ihre Counterparts wären ja damit auch nicht einverstanden.
Wie du gesagt hast, das werden die nie machen, weil wenn man sich das jetzt mal so anguckt, so freier Wille und alles Leben schützen, ist ja so eigentlich so der Modus operandi von unseren Marvel-Helden. Insofern, das läutet ja schon eher darauf hin, dass sie dann sagen, okay, also in einem Multiversum haben mehr Leute ihren freien Willen und es gibt einfach, das Leben findet so seinen Weg. Insofern wird es wahrscheinlich, also jetzt aktuell sieht es eher so aus, als würden dann die Helden sagen, ja gut, dann lassen wir so das Multiversum so vor sich hin existieren. Wahrscheinlich.
Ja, also ich könnte mir auch ein bisschen vorstellen, ich meine, das wirkt jetzt alles sehr groß, dass das irgendwie vorbereitet wird mit dem Multiversum und so weiter. Aber es könnte letztendlich auch sein, dass sie das jetzt einfach machen. Dann sagen, okay, wir haben jetzt ein Multiversum und dann im Weiteren die Geschichten trotzdem auf ihre eigenen Universen so sehr beschränkt sind, dass die ganzen anderen Multiversen erstmal, also die anderen Universen gar nicht erwähnt werden, so in dem Sinne. Dass es dann halt existiert und ihnen die erzählerische Freiheit gibt, aber andererseits da jetzt nicht zwingend ganze Zeit drauf rumgeritten wird in dem Sinne.
Es bietet natürlich aber auch auf der anderen Seite viele Antwortmöglichkeiten, gerade auf solche Fragen, warum bestimmte Helden beim finalen Kampf gegen Thanos nicht dabei waren. Also das würde halt einfach irgendwie, und es würde es einfacher machen, irgendwie Helden und Heldinnen außerhalb des bisherigen MCU nochmal zu integrieren und dazu zu holen. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt irgendwie der Weg sein wird, irgendwie, den sie gehen, um es eigentlich produktionstechnisch sogar ein bisschen einfacher zu machen.
Vielleicht. Ich habe mir auch schon überlegt, wissen zum Beispiel die Eternals, dass es die TVA gibt und haben einfach deswegen die ganzen Ereignisse ignoriert, weil sie einfach gedacht haben, wir gehören nicht zum wahren Zeitstrahl, wir müssen uns nicht kümmern, das regelt sich schon.
Aber das wäre ja total bescheuert, wenn sie es wissen würden. Das wäre ja so, dann könntest du immer die TVA anrufen und sagen, sorry, müssen wir jetzt losfliegen oder können wir hier bleiben?
Haben wir was damit zu tun?
Haben wir denn irgendwas zu tun? Aber ich dachte ja auch genau bei den Eternals, da hat sich ja sofort auch die Frage irgendwie so ergeben, wenn man diese Wesen anschaut, okay, wo waren die jetzt eigentlich? Und ein Multiversum würde natürlich die Antwort darauf geben. Oder
auf der einen Seite ja, aber zumindest laut den Comics ist ja eigentlich Thanos selbst ein Wesen wie die Eternals. Mhm. Oder eigentlich selbst ein Eternal in gewisser Weise. Und er kann nicht einfach Schnippen einfach existiert haben. Irgendwoher muss er kommen. Außer er kommt jetzt selber aus einem anderen Universum. Aber das würde das Ganze, finde ich, unnötig kompliziert machen, wenn man jetzt sagt, okay, die existieren jetzt durch eine andere Zeitlinie. Weil Thanos gibt's ja schon. Und er ist ja auch der Sohn von einem Eternal. Also zumindest laut den Comics. Man weiß ja noch immer nicht. Vielleicht streichen sie auch diesen ganzen Teil des Lores und sagen einfach, Thanos ist einfach irgendeine Alien-Rasse und hat seine Leute getötet.
Vielleicht.
Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und Loki ist hier auch eine Serie. Also okay, die nächsten Termine stehen schon an. Also Loki ist hier auf jeden Fall auch eine Serie, die auf der Meta-Ebene total spannend ist, wegen den ganzen Möglichkeiten, die sich da für das MCU entwickeln oder vielleicht auch nicht. Vielleicht denken wir auch einfach zu, interpretieren einfach zu viel rein. Das war ja auch schon bei WandaVision so, dass da einige Hoffnungen der Fans sich nicht erfüllt haben. Also mal abwarten. Aber das Ganze ist ja auch auf einer Folgenebene sehr spannend. Sie hören jedes Mal mit einem Cliffhanger auf, wo ich dann jedes Mal am Ende sage so, geil, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Also bin ich nicht der größte Marvel-Fan, das gebe ich gerne zu, aber die Loki-Serie ist auf jeden Fall sehr interessant und ich freue mich da jede Woche, wenn da eine neue Folge rauskommt. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an sprichmituns@jellyfish.com. So. Wir werden heute am Tag der Veröffentlichung noch ein eigenes kleines Video zu Loki veröffentlichen. Schaut da doch mal rein. Ansonsten arbeiten wir auch noch an einem Video zum Spin-off How I Met Your Father. Das wird auch sehr interessant. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Laura und Tim. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.